Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Wir sind heute schon ein bisschen früher dran als gewohnt. Dafür müssen wir ein bisschen schneller machen, weil der Ram, der hat am Montag in der Früh den Flieger nach München, da hat er irgendwelche Hintergrundgespräche mit Kalle und mit Uli. Ich weiß nicht, wer sonst noch mit dabei ist. Es geht, glaube ich, um neue Transfers. Und da wurden die Jungs von Mir sein Rot natürlich eingeladen. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr dabei seid. Gehen wir kicken.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Grüß dich.
Servus.
Und mit Christopher Ramm von mirsonrot.de auf Twitter @ramc. Hallo Christopher.
Und grüß dich.
Ja, wir tun dir den Gefallen und sind heute ein bisschen knackiger. Im Leipzig-Tempo rasen wir durch den Vorcheck. Müssen natürlich dann aufpassen, dass wir nicht hinfallen. Was nimmst du denn mit in die Woche von diesem Spieltag, Christopher?
Ich nehme mit, dass sich vor allem im Abstiegskampf jetzt doch so ein bisschen das Blatt zu wenden scheint. Hamburg und Bremen sind so die heimlichen Gewinner des Spieltags und mir fällt es mittlerweile echt schwer, daran zu glauben, wie Darmstadt und Ingolstadt die Klasse halten wollen.
Okay, aktuell Darmstadt, HSV und Ingolstadt aus den letzten drei Plätzen. Klar, der HSV jetzt tatsächlich auch, nachschaut, ob das wirklich stimmt. Ja, genau, die haben gewonnen, erster Sieg in Darmstadt. Aber natürlich ein wichtiges Spiel für Darmstadt und hinten Ingolstadt mit 6 Punkten. Der Walpurgisnacht-Effekt schon wieder verpufft, 1-2 in Bremen. Konstantin, was nimmst du mit?
Mein Fazit, wie viele Tiere braucht man, um eine Profiliga am Zaun zu halten? 11 rote Bullen.
Und schon ist das Niveau wieder im Keller.
Mehr habe ich nicht beizutragen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Spielen wir jetzt guter Bulle, böser Bulle?
Wir spielen rote Bullen, blaue Bullen.
Okay, es geht doch noch tiefer. Alles
klar. Mein Alternativfazit wäre natürlich, wie viele Tiere braucht man, um eine Euphoriewelle zu zerstören? 11 rote Bullen. Aber ja, das ist was anderes.
Haben nicht mehr gespielt? Hat sich mehr als 11? Hat er nicht gewechselt? Egal. Was nehme ich mit? Videobeweis, anyone? Wäre so mein Fazit diesen Spieltag mal wieder. Weil so viel diskutiert worden ist und so viel kritisiert worden ist und Danker Zor extrem in der Schusslinie war, dass er diese Schwalbe von Werner nicht gesehen hat. Und was hätte man da dann alles besser machen können? Ja, ist ganz einfach. Schaut euch zwei Zeitlupen an. Genau die habe ich nämlich auch gebraucht. Und ich bin ganz ehrlich, bei der ersten habe ich es auch noch nicht gesehen, aber die zweite kommt dann gleich hinterher und dann könnt ihr sagen, okay, war eine Schwalbe, geben wir gelb, geben wir Elfmeter nicht, spielen wir weiter, haben wir noch 90 Minuten und es steht 0-0. Aber nein, da wird sich ja dagegen gesträubt. Mal schauen, ob sich das dann auch tatsächlich ändert in den nächsten Jahren. Lasst uns ein bisschen über dieses Topspiel sprechen, denn es war aus meiner Sicht auch wirklich ein Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr, Leipzig gegen Schalke 2-1-Sieg für RB Leipzig 1-0, Timo Werner. Der nicht gefaulte tritt selbst an, zweite Minute, Elfmeter, 1-1, Kolasinac und 2-1, Kolasinac, Eigentor, nach Freistoß, Forsberg. Ich finde ja, wenn wir mal die Schwalbe erstmal außen vor lassen, ich glaube, da werden wir auch noch drüber diskutieren. Ich fand es mal schön, auch mal wieder ein Duell zu haben, an dem nicht die Bayern beteiligt waren und das trotzdem intensiv war, auch schön anzuschauen, finde ich, also was den Fußball anbelangt, auch interessant, spannend, zwei gute Mannschaften, Schalke mit einer sehr, sehr guten Serie in die Partie gekommen, Leipzig ja sowieso, noch nicht verloren, weiterhin Tabellenführer und das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Ja, und dann würde ich sagen, ich weiß nicht, Konstantin, ob du es anders siehst, das Konzept von RB Leipzig geht tatsächlich immer noch auf bis an den 13. Spieltag, auch wenn es diesmal ein etwas glücklicher Sieg war durch einen unberechtigten Elfmeter und ein Eigentor, aber sie ziehen es so durch und haben auch in diesem Heimspiel wieder die Intensität, die ich ja so ein bisschen in Frage gestellt hatte nach dem Sieg gegen Dortmund was. Insofern, ja, sieht man das schon nachhaltig aus bei RB Leipzig weiterhin. Was meinst du?
Sicherlich, ja. Also es gab jetzt seit dem Dortmund-Spiel damals, seit dem Sieg über Dortmund, wo ja diese ganze, sagen wir mal, Euphoriewelle auch losging. Man hat ja eigentlich in der Bundesliga selbst auch noch kein Spiel verloren. Es gab ja nur diese Niederlage im DFB-Pokal gegen Dynamo Dresden, ganz zu Beginn der Saison, also bevor die Bundesliga-Saison überhaupt losging und seitdem ja nur 3 Unentschieden, ansonsten alles Siege. Es gab einerseits knappe Ergebnisse, wie eben jetzt gegen Schalke oder auch gegen Wolfsburg ein 1-0, wobei man da schon überlegen war. Und andererseits auch deutliche Siege wie eben gegen Freiburg vor einer Woche. Also einerseits, wenn man sich natürlich so ein Spiel wie jetzt gegen Schalke anschaut, muss man sich immer noch, muss man immer im Blick behalten, dass Schalke auch ein Top-Team ist, was ja eigentlich seit dieser katastrophalen Phase zu Saisonbeginn kein Spiel mehr verloren hat und das jetzt die erste Niederlage seitdem überhaupt war. Also man hat ja nicht gegen irgendeine Laufkundschaft da 2-1 gewonnen. Andererseits natürlich ein knapper Sieg, der vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt in der Saison auch mal in die andere Richtung umschlagen kann. Also da muss man natürlich noch abwarten, inwieweit sich dann vielleicht so ein knapper Sieg auch mal dann in Unentschieden verwandelt zu einem anderen Zeitpunkt in der Saison. Andererseits, wie du schon gesagt hast, natürlich die Intensität wird hochgehalten und jetzt kommen ja gerade die kritischen Wochen eigentlich. Dezember, November sind einerseits kritische Wochen, dann nochmal März, April, wo dann doch Teams auch teilweise einbrechen, wenn man eben vorher zu viel Kräfte investiert hat und wenn man auch nur auf sehr wenige Spieler setzt, was ja bei RB Leipzig auch der Fall ist, dass der an sich effektive Kader zumindest, der da wirklich auch zum Einsatz kommt, sehr eng und klein ist. Also im Offensivbereich zum Beispiel gibt es de facto zwei Ergänzungsspieler, die zum Einsatz kommen. So gesehen wird es interessant sein, wie das jetzt weitergeht. Man hat natürlich den Vorteil, man hat überhaupt keine zusätzlichen Spiele, man ist aus dem DFB-Pokal sofort zu Saisonbeginn rausgeflogen, hat keine Europapokalpartien, die man absolvieren muss an Mittwochabenden in irgendwo in Osteuropa oder in Spanien, Portugal, Italien, wo auch immer. Das natürlich bringt Regeneration mit sich über die Woche hinweg, wo man dann auch wieder auftanken kann, um dann eben am Wochenende wieder sehr gut präpariert auch gegen Mannschaften vorgehen zu können mit voller Intensität. Ich glaube auch, dass gerade, was nicht unterschätzt werden darf, ist wirklich die Zeit der Vorbereitung auf einen Gegner. Wenn man das sich anschaut, auch die Umstellungen, also keine formal tiefen Umstellungen, aber taktische Umstellungen im Vergleich zur Vorwoche, Auswärtsspiel in Freiburg gegen eine Mannschaft, die ganz anders gespielt hat, auch im Aufbauspiel anders agiert hat als jetzt Schalke. Und man hat eben sich sehr gut darauf vorbereitet von Leipziger Seite aus und hat sich auch gut daran angepasst, was eben Schalke im Aufbau macht. Das heißt, also man sieht einfach, dass Leipzig auch 5 Tage Zeit hat zwischen den Partien, um sich taktisch auf Gegner einzustellen. Und weil eben dieses Pressing nicht nur von Intensität lebt, sondern auch von kleinen Anpassungen, kleinen Mechanismen, die dann große Auswirkungen haben können. Kann man ja noch ein bisschen im Detail darüber sprechen, was jetzt beim Sieg über Schalke der ausschlaggebend war. Weil es eben so wichtig ist und weil das ein Schlüssel zum Erfolg ist für RB Leipzig, ist natürlich diese längere Pause im Vergleich zu Teams, die im Europapokal spielen, sehr entscheidend aktuell. Und die Leipziger wären ja auch nicht die erste Mannschaft, die quasi von unten nach oben kommt, also nicht unbedingt aus der zweiten Liga, aber von unten nach oben kommt, eben nicht diese Doppel- oder Dreifachbelastung hat und dann sehr gut mithalten kann mit der Konkurrenz ganz oben, die dann eben auf 2-3 Hochzeiten tanzt und auch überall siegreich sein möchte, was ja zum Beispiel für Teams wie Schalke, Bayern oder Dortmund gilt.
Christopher, gibt es einen Punkt in dem Spiel, den du gern rausgreifen würdest, was war aus deiner Sicht am interessantesten? Betrifft das Leipzig, betrifft es vielleicht Schalke, betrifft es insgesamt das Spiel beider Mannschaften?
Ja, was sicherlich auffällig war, war natürlich das überfallartige Pressing von Leipzig, vor allem in der ersten Viertelstunde, die Schalke schon ein bisschen überrascht haben. Natürlich mit der einen Elfmeterszene, die ja schon innerhalb von 16, 19 Sekunden irgendwie rausgespielt wurde, nach einem relativ guten Ballgewinn, das war relativ defensiverer Position. Aber auch in der vierten Minute hatte ja Yusuf Paulsen auch nochmal eine sehr gute Chance, nachdem, ich glaube, Werner war es, gegen Höwedes den Ball erobert hatte. Schalke hatte da schon Probleme in dieser Phase. Interessant fand ich natürlich auch, dass Leipzig es schafft, konsequent auch Tore zu erzielen nach Standardsituationen. Das war der 2-1 Siegtreffer war jetzt wieder so, aber auch in den Spielen davor gegen Freiburg, aber auch gegen Leverkusen waren Tore nach Eckbällen dabei. Das ist natürlich enorm wichtig, jetzt nicht nur Geld ins Phrasenschwein werfen, aber da macht sich natürlich auch die zusätzliche Trainingsarbeit, die Konstantin gerade schon angesprochen hat, irgendwo bemerkbar, weil die Mannschaften natürlich auch Zeit haben oder Leipzig auch Zeit hat, sich dann auf den Gegner genau vorzubereiten und dann eventuelle Schwachstellen im Defensivverhalten auszugucken, die Schalke vielleicht einfach nicht abstellen kann, weil sie aktuell mehr im Reisemodus unterwegs sind. Das ist natürlich ein enormer Vorteil. der sich dann hier auch durchschlägt. Und die zwei Treffer nach den Standardsituationen haben im Endeffekt hier für Leipzig auch den Sieg gebracht heute, am gestrigen Tag.
Konstantin, wir haben das ja von Leverkusen am Anfang unter Roger Schmidt immer gehört, beziehungsweise von den Gegnern gehört, dass man schon weiß, dass die Pressing spielen, aber also der Gegner bereitet sich darauf vor. Aber wenn er es dann wirklich erlebt, dann ist das so was ganz was Neues und man kann sich eigentlich gar nicht so wirklich darauf einstellen. Ist das auch momentan das Problem der Gegner von Leipzig? Weil auch Schalke weiß ja, Leipzig spielt Pressing und wird dann trotzdem so überrumpelt in der Anfangsphase. Da hat der Christopher angesprochen, die war ja schon sehr dominant von RB Leipzig.
Ja, ein Vorteil des Leipziger Pressings im Vergleich zu anderen Mannschaften, die auch versuchen, sehr intensiv, aggressiv und hoch zu pressen, ist, dass man sich weniger am Gegner, also am Gegenspieler, am Mann orientiert, sondern eigentlich die Passwege als Orientierungspunkte nimmt. Und zum anderen, dass man sehr, wie man in der Fachsprache sagt, Trigger benutzt. In dem Spiel ganz konkret war das quasi Hövedes. Also wenn Hövedes sich zum Beispiel nach außen gedreht hat, ist die Leipziger Mannschaft komplett aufgerückt. Also man hat diese Bewegung des wichtigsten Schalker Aufbauspielers benutzt, um dann die Aufrückbewegung zu forcieren, mit der vordersten Linie komplett nach vorn zu rücken. Hat er sich nicht nach außen gedreht, hat man die Passwege als Orientierungspunkt auch genommen, weil RB Leipzig im Gegensatz zur vergangenen Saison auch nicht mehr unbedingt ganz vorn den Ball gewinnen möchte, sondern man möchte eigentlich den Ball in die eigene Mitte leiten. Trotz Unterzahlsituation gegen Schalke zum Beispiel. Also man war ja mit Demme und Keita in Unterzahl gegen Goretzka, Geis und Benteler. Trotzdem, durch die gute Positionierung der Sechser und durch die abgestimmten Laufbewegungen der beiden Stürmer, forciert man den Ball in die Mitte, gewinnt ihn dort und kann dann daraus wiederum das Umschaltspiel entweder zu den eingerückten Flügelstürmern oder zu den Stürmern direkt fortsetzen. Die Sache ist, dass, und das hat Hasenhüttl auch schon sozusagen als Theorem mal formuliert, also die Geschwindigkeit des eigenen Umschaltspiels, des offensiven Umschaltspiels, immer davon abhängig, in welcher Geschwindigkeit man quasi den Ball gewinnt. Und dadurch, dass man versucht, sehr schnell sozusagen diese Pässe nach innen zu forcieren, dann die Rausrückbewegung sehr schnell macht, also mit beschleunigt und dann sofort ins Umschaltspiel geht, hat man auch eine hohe Geschwindigkeit, die man dann eben ausnutzen kann. Und Forsberg, Sabitzer vor allem und Timo Werner sind natürlich auch drei Spieler, die hohes Tempo haben. Paulsen ist dann eher der Ballhalter, der dann quasi weiterleiten kann, mit seinem Körper zwischen Gegner und Ball kommt. Also eigentlich auch da ist die Rollenverteilung sehr gut. Oliver Burke als wichtigster offensiver Einwechselspieler wiederum einer, der auch sehr schnell, so im Timo Werner-Stil eigentlich sehr schnell durch die Mitte und auch durch die Halbräume kommen kann. Auch über außen natürlich theoretisch, aber gerade ich denke, so eine Werner-Rolle ist eigentlich das, was Burke am meisten liegt. Heißt also, ist es eigentlich, de facto ist das Pressing, sieht vielleicht auf den ersten Blick ähnlich aus wie das, was andere Teams zum Teil probieren, aber im Detail dann doch schon um einiges ausgereifter und auch eben weniger auf Mannorientierung ausgerichtet, sondern mehr auf Passwegorientierung. Und das macht dann schon einen Unterschied aus, weil in dem Fall kann sich eben dann der Gegner nicht einfach sozusagen auf diese Mannorientierung einstellen und dann vielleicht 1-gegen-1-Duelle gewinnen und dann wiederum sich aus der Umklammerung befreien, was ja sonst in der Bundesliga häufig zu sehen ist, sondern hier muss man dann noch viel intelligenter vorgehen. Und wenn man eben dann zum Beispiel jetzt wie Schalke Naldo im Aufbau hat, Nastasic mit Abstrichen, wobei ich Nastasic als Aufbauspieler eigentlich gar nicht so schlecht einschätze, dann hat man aber eben Paulsen und Werner, die vorn quasi von innen nach außen anlaufen, um eben diese Pässe zu forcieren. Von außen nach innen, um quasi diese Pässe in die Mitte zu forcieren. Dann gerät eben Abwehrspieler unter Druck und dann erfolgt dieser schnelle Pass, den man dann als RB Leipzig gewinnt. Da ist eben dann auch wenig zu machen eigentlich in vielen Fällen. Also gerade wenn man eben wie Schalke zu Beginn sehr schnell davon überrumpelt wird. Und Schalkes Antwort darauf nach spätestens eigentlich zum Ende der ersten Halbzeit, dann auch in der zweiten Halbzeit, war ja eigentlich, dass man konsequent dann lange Bälle geschlagen hat, was natürlich bedeutet, dass man das eigentliche Aufbauspiel, was man praktizieren möchte, über die Dreierkette bzw. Fünferreihe, über die Außenverteidiger, wo man den Ball schön laufen lassen kann, über die Breite hinweg und dann nach innen gelangt, was man damit ja komplett eigentlich aufgegeben hat und dann lange Bälle spielt und dann eben mehr in so ein raues Zweikampf-Duell gerät, was man vielleicht gewinnen kann, vielleicht nicht. RB Leipzig, wie gesagt, mit hoher Intensität gewinnt dann eben auch viele Zweikämpfe, was noch hinzukommt oder beziehungsweise liegt dann 2-1 in Führung und wenn sich dann wenige Chancen ergeben, dann kann man noch eine 2-1 Führung von Leipziger Seite auch verteidigen. also man hat eine gute Mannschaft wie Schalke dazu gezwungen, auf lange Bälle dann zu setzen. Das ist ja auch dann irgendwo ein Erfolg.
Wobei das fand ich ja eigentlich so ab Mitte der ersten Halbzeit sogar relativ gut geklappt hat. Weil man da Zonen bespielt hat und doch Räume kreieren konnte, die vorher nicht da waren oder ja, wo das Spiel einfach nicht so risikoreich nach vorne getragen wurde. Das war so ein bisschen paradox. Einerseits gebe ich dir natürlich recht, dass es irgendwie unkontrollierter wurde. Gleichzeitig wurde es aber auch ein Stück weit besser dadurch.
Vorteil war da gewesen, dass quasi dadurch, dass die vier Offensivspieler bei Leipzig aufrücken, in dem Moment und eben auch sich nicht darauf eingestellt haben direkt, dass dann die langen Bälle kommen, beziehungsweise natürlich trotzdem noch versuchen, diese Ballgewinne dann zu forcieren, die beiden Sechser von Leipzig dann relativ eng standen, beziehungsweise natürlich wenig Raum abdecken können, weil sie nur zu zweit sind. Und die Halbverteidiger von Schalke oder auch die Außenverteidiger spielen natürlich dann gute Diagonalbälle in die Räume neben die Sechser, wo dann wiederum beispielsweise Meier und Choupo-Moting dann die Bälle aufnehmen können. Das hat man von Schalker Seite natürlich schon gut geregelt, mehr oder weniger. Die Außenverteidiger Leipzig hingen an den Flügelläufern von Schalke. Also gab es da Räume, die man zumindest anspielen konnte. Und der Vorteil hier war bei Schalke auch, dass die Zuspiele relativ präzise kamen. Andere Mannschaften werden dann wahrscheinlich nicht so präzise lange Bälle spielen, weil das einfach dann am technischen Vermögen etwas mangelt. Aber da habe ich erst natürlich recht. Man hat zumindest diese Räume erkannt und die dann auch mit präzisen langen Bällen auch gefunden. Das war so ein bisschen phasenweise erfolgreich, aber wie gesagt, auch gerade in der zweiten Halbzeit war es nicht unbedingt so zwingend, bis natürlich auf einzelne Szenen. Das ist so, lange Bälle ergeben ja auch immer so ein bisschen den Zufallsfaktor und da kann man natürlich auch mal eine Szene womöglich erzwingen, ohne die direkt geplant zu haben.
Welche Rolle, Christopher, hat in der Beziehung auch wieder das Schalker System gespielt, dann zum Beispiel beim Tor hat man ja gesehen, das war jetzt auch kein Zufall, dass das eingeleitet wurde über die rechte Seite, über Schöpfe, über den einen Flügelverteidiger und Klaschenetz macht dann sein Tor. Die beiden haben auch wieder ganz gute Aktionen gehabt, also sie sind weiterhin recht entscheidend für das Schalker Spiel, habe ich so einen Eindruck.
Ja, ich glaube, es passt aktuell relativ gut zusammen. Kolasinac ist gut integriert, Bentaleb, Goretzka machen die Mitte relativ gut dicht. Goretzka gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut als Verbindungsspieler. Auch Meier, der so ein bisschen im Zehnerraum als hängende Spitze agiert, ist da sicherlich sehr interessant. Schöpf ist auch noch zu erwähnen, bei dem sicherlich jetzt so die Formschwankungen noch etwas größer ausfallen. Gegen Dortmund zum Beispiel hat mir nicht so gut gefallen. Jetzt, glaube ich sogar, wenn ich es richtig im Kopf hatte, sogar ja mit dem Treffer. Nicht mit dem Treffer. Gegen wen hat er getroffen? Die Woche davor. Gegen Mainz, glaube ich. Wie dem auch sei. Jedenfalls zeigt er auf jeden Fall auch nachhaltigeres Bundesliga-Niveau, nachdem er ja von Nürnberg gekommen ist. Und ich glaube, aktuell funktioniert es einfach sehr, sehr gut vorne drin mit Choupo-Moting, einen Stürmer zu haben, der einfach auch mal auf die Außenbahn ausweichen kann. Wie wir gerade Konstantin und ich schon so ein bisschen angesprochen haben, dann auch mal lange Bälle sich ersprinten kann. Und dann auch Räume wiederum für die Mitspieler, die nach vorne stoßen, wie Meier, Bentaleb oder Goretzka schaffen kann. Das macht das Schalke-Spiel auf jeden Fall wesentlich variabler. Und das war ja auch so ein Punkt, den wir am Anfang der Saison so ein bisschen kritisiert haben, dass es doch relativ sehr, sehr starr war, weil sie es eben nicht geschafft haben, diesen Übergang vom zweiten Drittel, also vom Mittelfeld hin ins Angriffsdrittel, sauber hinzuspielen und hatten da irgendwie auch sicherlich dann natürlich die Personale Hüntele ausgemacht, der da einfach nicht hundertprozentig in die Spielphilosophie von Weinzierl passte. Da wird es jetzt interessant zu sehen sein, wenn der jetzt wieder zurückkommt, wie ihn dann Weinzierl gegebenenfalls integrieren kann, weil er natürlich noch mehr oder weniger der in Anführungsstrichen Starspieler von Schalke 04 ist. Das ist sicherlich ein interessanter Punkt dann für die Zukunft. Aber aktuell funktioniert es halt relativ gut und die Erfolge in der jüngsten Vergangenheit haben wir auch recht gegeben. Und wenn das Spiel vielleicht hier auch normal gelaufen wäre, wäre Schalke sicherlich auch mit dem Unentschieden vielleicht davongekommen dieses Mal, was ja auch angesichts der Leipziger Erfolge in jüngster Vergangenheit ein positives Resultat gewesen wäre.
Die Torschützen zuletzt gegen, du hast ja gesagt, gegen Mainz, gegen Darmstadt hat zuletzt beim 3-1 von Schalke. Ja. Genau, und da haben beide auch getroffen, beide Flügel. Kolasinac zum 1-1 und Schöpf zum 3-1 dann hinten raus. Da haben beide ihr Tor gemacht. Konstantin, nochmal ganz kurz zum Leipziger Pressing. Oft wird ja auch der Co-Trainer genannt. bei einer Mannschaft, wenn es darum geht, ja, wer ist eigentlich zuständig für die Spielphilosophie? Wie ist das bei Leipzig? Wie viel Hasenhüttl ist das? Wie viel Sold Löw ist das, der jetzt auch schon länger in dem Verein ist und auch länger schon Wegbegleiter von Ralf Rangnick? Siehst du da, wessen Handschrift siehst du da?
Hasenhüttels ja. Und die von Rangnick. Also Sold Löw, jetzt ohne jetzt in die internen Abläufe reinzugehen, aber Sold Löw ist sicherlich auch sehr wichtig für, sagen wir mal, interne Kommunikation und dergleichen. Jetzt kann man sich aber darüber streiten, ja, welche Rolle spielen eigentlich Ex-Profis in Trainerteams und so weiter. Es gibt auch mit eben Trainern, die jetzt quasi nach oben kommen, die vielleicht keine Ex-Profis sind oder vielleicht gar keine Spielerkarriere wirklich hatten. Natürlich ist es auch immer gut, wenn man jemanden hat wie Sold Löw zum Beispiel, der gefühlt 300 Profispiele in Deutschland gemacht hat, vielleicht sogar, stimmt sogar die Zahl, weiß ich ganz genau, aber zumindest erste, zweite Liga, ja, gerade für Energie Cottbus, massig Spiele absolviert hat und auch eine Konstante ist bei RB Leipzig und das spielt natürlich schon eine Rolle. Hasenhüttl wiederum, der trotzdem einer, der eine Mannschaft führen kann und andererseits ja, der auch mit dieser Spielidee, die er bei Ingolstadt praktiziert hat, nach Leipzig kam, eigentlich eine Mannschaft vorgefunden hat, die schon ähnlich gespielt hat und eher nur noch hier und da Details verändern musste oder verändern wollte, um erstens seine Handschrift etwas dem Ganzen aufzudrücken und gleichzeitig auch vielleicht die eine oder andere Verbesserung zur letzten Saison vorzunehmen. Also das fällt ja schon auf, dass auch im Vergleich zur letzten Saison hier und da das Pressing-System noch etwas ausgefeilter ist und man noch etwas cleverer den Gegner auch in Pressing-Fallen lockt. Ohne jetzt sozusagen das System der Vorsaison irgendwie jetzt ins Negative zu reden, nur man sieht noch eine gewisse Weiterentwicklung und das kann man auch schon Hasenhüttl dann zugestehen, dass er da die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Rangnick, beziehungsweise die, kann man ja ganz so offen sagen, die Red Bull-Schule, wenn man so möchte, hat natürlich da die Grundlage gelegt und Rangnick selber dann als Cheftrainer ja auch nach der Zeit unter Zorniger dann auch dafür gesorgt, dass die Mannschaft sich zum einen total weiterentwickelt hat und jetzt mit Hasenhüttl hat man eigentlich genau den richtigen Mann gefunden, damit sich dann eigentlich wieder auf die Sportdirektorenrolle zurückziehen kann. Also gesehen. Und klar, wie du schon gesagt hast, also Sold Löw eben jemand, der dann noch eine Konstante darstellt und auch für alle anderen Aspekte eigentlich, die ja auch ein Trainerteam beschäftigen muss, auch wichtig ist.
47 Bundesligaspiele, 100 in der zweiten Liga, 5 Tore und 25 Länderspiele.
Das 147, gut. Aber gefühlt 300 war ja gar nicht so weit weg, weil zumindest ist viele Jahre Energie Cottbus.
Ja, weiß nicht, was du vom Feeling her für ein Gefühl hast, aber zumindest über 100, fast 150. Gibt es noch was ihr zu dem Spiel loswerden wollt?
Na gut, es gab ja noch die eine kleine...
Ah, da war ja noch was! Stimmt, gleich am Anfang war das, glaube ich, oder? War da nicht irgendwie was im 16-Meter-Raum? Stimmt, da war was. Ja, die Schwalbe von Timo Werner. Nach wenigen Sekunden. Christopher, was sagst du dazu? Was sagst du vor allem zur Reaktion darauf, zu seiner Reaktion, vielleicht auch im Interview danach, zu den Reaktionen in der Fußballwelt auf die Aktion? Ich habe so meine Meinung eigentlich schon dazu gesagt.
Ja, ich glaube, es war irgendwie schon relativ witzig. Also einerseits war es nicht ganz clever, ihn nach dem Spiel dann auch einfach in die Interviews zu schicken. An seiner Stelle hätte ich wahrscheinlich einfach den Mund gehalten, weil das war ja eigentlich dann vollkommen klar, in welche Richtung es läuft. Und er hat sich dann irgendwie zu einem Herumeiern ja entschieden am Sky-Mikrofon nach dem Spiel. Um dann heute dann irgendwie, glaube ich, per Pressemitteilung irgendwie halb so halb zurückzurudern. Nicht ganz glücklich. Ich glaube, die Szene ist relativ klar. Ich meine,
relativ klar ist gut.
Gut, ich meine, wenn er sich fallen lässt, also muss er auch dazu sagen, ne? Naldo hat schon initial auch mal ganz kurz getätschelt und wenn er sich da fallen lässt, dann sitzen wir halt hier und sagen, ja gut, das war eine 50-50 Entscheidung.
Tut
und
so er aber nicht. So weiter.
Tut er aber nicht, genau, und das ja. Ist halt das, oder er tut es schon, aber die Idee, dass er sich vielleicht doch hätte fallen lassen, kam halt ein bisschen später. Also insgesamt natürlich komplett unglückliche Aktion und mehr oder weniger in der Summe was einfach, glaube ich, nur eine Werbung für den Videobeweis, in der jetzt ja schon partiell in manchen Ligen und auch in, ja, mittlerweile in teilweise auch bei Länderspielen immer mal wieder zur Anwendung kommt und getestet wird. Hier war es natürlich jetzt so eine Szene, die hätte natürlich enorm dazu beigetragen, das Spiel noch ausgeglichener zu gestalten. Vor allem, weil es halt wirklich auch so früh in der Partie war und Schalke dann durch diesen unberechtigten Elfmeter dann doch schon von der ersten Minute an eigentlich die komplette Taktik über den Haufen werfen musste, was sicherlich nochmal mehr Schmerz, als wäre es jetzt irgendwie eine Szene vielleicht in der 95. Minute, wo man sich dann vielleicht noch drüber ärgern könnte, dass man um den Lohn seiner Arbeit gebracht wird, aber man hatte zumindest vorher nochmal mit einer ausgeglichenen Taktik irgendwie die Möglichkeit, das Spiel irgendwie anders zu gestalten. Hier war es jetzt wirklich so, dass es die Führung natürlich Leipzig dann auch lange Zeit eigentlich relativ gut in die Karten gespielt hat.
Also immer gut so eine Führung im Fußball, wo so wenig Tore fallen, immer gut, wenn du vorne liegst. Und immer gut, wenn du so einen Elfmeter geschenkt bekommst.
Ich gebe dir auch den Kommentatorenspruch zum psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt, wenn ich frage, was der psychologisch
ist. Ja, genau, denke ich mir auch immer. Was ist der psychologisch gute, beste Zeitpunkt für ein Gegentor? Ja. Wahrscheinlich, wenn das Spiel aus ist. Dann ist es wirklich psychologisch sehr günstig, wenn dann ein Gegentor noch fällt.
Total Zeit, dann ist es immer gut.
Ja, wenn gerade abgepfiffen ist, wenn er dann einschlägt, dann ist es zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Ich bin ja auch der Meinung, dass man für solche dreisten Schwalben, weil das war wirklich dreist, dass man da auch nachträglich sperren sollte. Also Tatsachenentscheidung hin oder her. Und ich finde auch, nicht jede Schwalbe, nicht jeder Faller, der im 16-Meter-Raum, der kein Elfmeter ist, ist unbedingt gelb. Nicht jeder Faller im 16er, der gelb ist, ist wirklich dreist. Aber das war ein Faller im 16er, der dreist ist. Und da denke ich, müsste man auch mal im Nachhinein nochmal drüber überlegen, ob man da Werner tatsächlich nicht einen Denkzettel verpasst und sagt, pass auf, Junge, jetzt mal zwei Spiele nicht oder drei Spiele nicht. Also ist zumindest meine Meinung. Konstantin, deine Einschätzung zu der Szene? War eine Schwalbe, ne?
Ja, ganz knapp.
Ja, der Pass von Kate war gut vorher.
Ja, genau. Was soll man da schon dazu schon sagen? Es war eben eine Schwalbe und der Schiedsrichter hat es anders gesehen. Dank hat ja sowieso immer mal gut dafür, dass er vielleicht mal so meine Situation, die im Nachhinein sehr glasklar aussieht, etwas falsch einschätzt. Also sind dann in dem Fall hier passiert. Ja, keine Ahnung. Also wollen wir dazu sagen, also es ist ja auch nicht, sagen wir mal so, es ist ja nicht die erste Schwalbe und es wird auch nicht die letzte Schwalbe sein, die der Bundesliga geschieht. Und Werner hat in dem Fall auch etwas Glück gehabt, mehr oder weniger. Also es kann natürlich auch sein, dass die Schwalbe gesehen wird, dann hat er ja in der ersten Minute gleich eine gelbe Karte. Und der Schiedsrichter weiß sofort, was Sache ist. Dass er hier versucht, einen Elfmeter zu schinden. Ne? Ist natürlich schon auch interessant, rein vom zeitlichen Ablauf her, dass es so früh passiert. Im Spiel, dass jemand eine Schwalbe steht. Man sieht ja auch oft, wenn, keine Ahnung, eine Mannschaft liegt 1-2 hinten und braucht noch unbedingt ein Tor. Und dann geht einer mal in der 86. Minute in den gegnerischen Strafraum, lässt sich einfach fallen, weil er denkt, vielleicht klappt's ja. In dem Fall hier war das, was mehr oder weniger sah es ja eher so aus, als hat sich Werner schon der Kabine oder schon, ich weiß nicht, auf der Fahrt zum Stadion hat er sich schon überlegt, okay, wie fädel ich das denn heute am besten ein, gleich mal in der ersten Minute, dass wir gleich mal einen Elfmeter haben. Also es war wie so ein, weiß auch nicht, wie so ein geplanter Spielzug fast schon. Deshalb, etwas kurios. Ich kann mal darüber nachdenken, ob es womöglich, zumindest jetzt von Verbandsseite aus, da nachträgliche Sperren einführt, wobei ja eine Schwalbe normalerweise nur eine gelbe Karte bedeutet. Also ist wahrscheinlich relativ schwierig, da nachträglich eine Sperre zu verhängen, jetzt auf Basis der aktuellen Gesetzeslage. Da müsste man wahrscheinlich da etwas an die Regularien ändern. Andererseits bin ich auch irgendwie kein so richtiger Fan davon, jetzt zu sagen, okay, also wer eine glasklare Schwalbe macht, kriegt eine rote Karte, weil ich finde, rote Karten sind immer noch für andere Vergehen sollte die vorgesehen sein, also brutale Fouls oder richtige Handgreiflichkeiten oder meinetwegen Schiedsrichterbeleidigungen, also für Sachen, die trotzdem noch irgendwo ein anderes Ausmaß haben, wobei natürlich ein Elfmeterschinden auch irgendwo eine grobe Unsportlichkeit ist, aber ich setze es irgendwie nicht ganz so auf die Ebene von, sagen wir mal, Blutgrätschen, wie man so schön sagt. Das ist natürlich immer noch was anderes.
Aber klar, genau deswegen... Nicht
gefallen, aber ich hau keinem zwischen die Knie sozusagen.
Ja, genau, aber genau deswegen finde ich eigentlich eher, also rot für Schwalbe, auch wenn sie noch so dreist ist, finde ich jetzt auch einfach übertrieben, aber gerade für Schwalben und vielleicht sogar auch so für ja, so Tätlichkeiten, die keinen Schlag oder was ich sind, sondern halt so ein Fass ins Gesicht, so ein Zwicker ins Gesicht. Gibt's ja, glaube ich, auch ab und zu mal. Ich weiß nicht, welcher Spieler dafür bekannt ist, aber es gibt so ein paar, die das ganz gern machen. Da würde ich tatsächlich dann sagen, weiß ich jetzt auch nicht, ob das unbedingt jetzt, also wenn du dem anderen so ein bisschen ins Gesicht langst, weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt in dem Fall eine Strafe für die Mannschaft dann auch sein muss, aber es muss dann eigentlich eine persönliche Strafe sein und ich glaube damit, wenn man einfach sagt, okay, der Spieler ist halt jetzt mal ein paar Wochen aus dem Verkehr gezogen und darf das, was er am liebsten tut, nicht machen, dass es da effektiver einfach wäre. Um solche Sachen vielleicht ein bisschen einzudämmen. Weil mir kommt es in letzter Zeit einfach ein bisschen zu häufig vor, so Zeug.
Klar nützt am Ende Schalke auch wenig, weil das Spiel ist dann trotzdem vorbei.
Ja.
Kann es natürlich eine Möglichkeit sein, wenn man weiß, aufgrund dessen, dass es ja heute, dass eben zum Beispiel Sky und auch die anderen Verwerter, die Bildverwerter, 80 Kameras im Stadion haben, natürlich eigentlich jede Schwalbe aufgedeckt werden kann. Dass man natürlich weiß, okay, ich kann jetzt hier die Schwalbe machen, womöglich kriegen wir einen Elfmeter und gewinnen das Spiel, aber ich bin mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass ich danach gesperrt werde, weil die Schwalbe wird auf alle Fälle aufgedeckt. Also gerade wenn gar keine Berührung vorliegt und man womöglich noch einen halben Meter vom Gegenspieler entfernt ist, dann kann es natürlich auf alle Fälle aufgedeckt werden. Dann kann es natürlich sein, dass dann so ein bisschen, da ist dann auch da quasi schon die Gewissheit da, dass man sozusagen gesperrt wird. Andererseits sollte man dann möglich das einführen und gleichzeitig sollte man gelbe Karten bei Schwalben nach Tätigkeiten einführen.
Das stimmt. Oder auch da sperren im Nachhinein, wenn man eindeutig erkennen kann, der Zeitlupe.
Naja, vielleicht nicht sperren, aber also es sollte gelbe Karten geben, wenn man sich bei einer kleinen Schubserei dann immer gleich fallen lässt, so langkampfmäßig.
Ich finde es jetzt eigentlich eher interessant noch in der Zukunft, wie dann die Schiedsrichter mit Timo Werner umgehen werden, weil wenn man so ein bisschen in die Historie geguckt dann oder auch mit Vergleich aus der aktuellen Bundesliga heranzieht, Arjen Robben hat ja auch kein ganz gutes Standing, vor allem nach dieser Aktion bei der WM gegen Mexiko, als er sich ja dann auch so in der letzten Spielminute da irgendwie so halb den Elfmeter rausgeschindet hatte. Und normalerweise wird ja immer gesagt, die Schiedsrichter müssen das alles ausblenden und neutral bewerten, aber sie sind halt ja trotz allem dennoch Menschen. Und dieser Gedanke, dass da Timo Werner eine grobe schauspielerische Leistung an den Tag gelegt hat und auch eine grobe Unsportlichkeit, die lässt sich halt nicht ganz so einfach ins Kästchen verpacken und dann ins hinterste Hinterstübchen vom Gehirn verpacken und da parkend irgendwie hinzustellen, um dann alle Szenen neutral zu bewerten, sondern Timo Werner wird das wahrscheinlich mehr oder weniger in den nächsten Bundesliga-Spielen von den Schiedsrichtern auch zu spüren bekommen und wird dann halt vielleicht diesen 50-50-Zweikampf, den es natürlich relativ häufig gibt in dem Spiel, wird dann doch mal eher gegen ihn entschieden werden und das ist dann halt vielleicht sogar noch die größere Strafe, als wenn er dann einfach jetzt ein oder zwei Spiele dann halt komplett einfach aussetzen müsste oder dann einfach nur eine gelbe Karte bekommen hätte. So ist es dann, glaube ich, dann fast noch die in Anführungsstrichen eine härtere Strafe für ihn.
Ja, du hast Robben angesprochen. Ich finde auch bei Ribéry merkt man, dass sobald da irgendwo mal die Hand im Gesicht des Gegenspielers ist, ist da wird sofort rot gezogen. Also der hat dann ähnliche Probleme wie Robben. War nicht ganz ernst gemeint. RB Leipzig, nein, nicht ganz. RB Leipzig ist Tabellenführer, schießt viele Tore, hat eine sehr gute Chancenverwertung, macht viele Kontertore, macht Tore nach Standardsituationen und ja, geht wohl als Tabellenführer dann ins Spitzenspiel unter der Woche gegen die Bayern. Christopher, du bist da im Stadion, oder, wenn Leipzig gegen Bayern spielt?
Aber in einem anderen. Ja, hatten wir im Vorgespräch schon diskutiert. Ich werde wie jedes Jahr vor der Weihnachtszeit bei Hertha gegen Darmstadt im Stadion sein.
Sau dumm.
Gut, ist natürlich noch eine Weile hin, also noch zwei Spiele dazwischen.
Ja, du hast recht, ich war da schon ein bisschen forschend. Ich bin irgendwie
also es ist am 21. Dezember, das ist der letzte, das ist der 16. Spieltag, nicht der letzte Hinrundenspieltag, aber aus der letzte Spieltag vor der Winterpause.
Ja, da war ich ein bisschen forschend.
Das ist wieder einen sehr, sehr interessanten Spielplan zurechtgelegt.
Genau, bis dahin können die Bayern schon Dritter sein, stimmt da.
Ja, weil sie auswärts in Darmstadt spielen davor. Ja,
genau. Nee, bis dahin kann sich das natürlich wieder geändert haben. Ich war schon irgendwie ein bisschen weiter, ich mir gedacht habe, es ist bald Weihnachten irgendwie schon so. Die Grundstimmung ist irgendwie schon so weihnachtlich, finde ich. Ihr hört den Vorcheck mit Konstantin Eckner und mit Christopher Ramm. Ich bin Christoph Fetzer und das sind die gesammelten Ergebnisse des 13. Spieltags der Fußball-Bundesliga. RB Leipzig, wie angesprochen, mit einem 2-1-Sieg gegen Schalke 04. Die Bayern gewinnen in Mainz mit 3-1, Dortmund zu Hause gegen Gladbach mit 4-1. Dazu Leverkusen-Freiburg 1-1, Wolfsburg-Hertha 2-3, Bremen-Ingolstadt 2-1, Hoffenheim-Köln 4-0, Darmstadt-HSV 0-2, der erste Saisonsieg für den HSV, und Augsburg gegen Frankfurt zum Abschluss des Spieltages 1-1. Christopher, willst du noch was loswerden zu diesen Ergebnissen?
Es hat sich so viel wieder bewahrheitet, was wir schon so oft auch angesprochen haben. Leverkusen kann zum Beispiel das Spiel nicht machen. War sehr interessant zu sehen. Die hatten sich zwar dann relativ viele Chancen hinten raus noch irgendwie erspielt, aber doch lange Zeit Probleme gehabt.
Unglaublich, wenn sie die erste Halbzeit. Kein Abschluss. Also die haben nicht keinen Schuss aufs Tor, sondern keinen Schuss. Kein geblockter Schuss, keine daneben, keine Aufsage, kein Abschluss in der ersten Halbzeit. Klar, Freiburg hat defensiv sehr kompakt gespielt, aber hat null in der ersten Halbzeit von Leverkusen. Irgendwann schnallt es dann. Und dann der Elfmeter von Chicharito. Heieiei. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Der Elfmeter war natürlich Weltklasse.
Ja, und halt auch Schwolo. Schwolo war natürlich schon auch. Das war schon grandios. Voll Spagat bei dieser einen Parade. Also wirklich, er war komplett mit Spagat drin. Unglaublich, dass dann danach noch die Beine dran sind, hat mich schon überrascht. Sehr beweglich, der Bursche. Oder Christopher, warst du fertig?
Ja, aber es war wieder dieses typische Leverkusen-Spiel, weil wir hatten ja letzte Woche relativ lange über die Partie Bayern gegen Leverkusen gesprochen, haben ja Leverkusen sehr, sehr stark gelobt für den couragierten Auftritt, haben auch gesagt, wie tolle Umschaltmomente sie halt haben. Und das Paradoxe ist halt wirklich, wie sie es halt nicht schaffen, wenn sie selbst die Partie machen müssen, sich halt selbst Chancen zu kreieren, obwohl eigentlich genügend Potenzial da ist. Und das zeigt dann vielleicht auch nochmal so ein Stück weit die Klasse vielleicht von Mannschaften wie Bayern, aber vor allem auch gerade Dortmund, die es dann halt in solchen Szenen oder das Häufigeren dann auch schaffen, dann auch mal, dann, obwohl die Gegner sich einfach nur hinten reinstellen und darauf lauern, den Konter zu setzen, dass sie es dann auch schaffen, so eine Mannschaft dann auch spielerisch auseinanderzunehmen. Und das ist vielleicht auch so dieser Unterschied, der vielleicht aktuell natürlich im Long Run besteht zwischen vielleicht Bayern und Dortmund auf der einen Seite und dann so ambitionierten Teams wie Leverkusen, die es dann halt nicht schaffen, gegen diese Mittelfeldteams in der Bundesliga irgendwie zu bestehen.
Bei Leverkusen hält zumindest den Vorsprung auf Aufsteiger SC Freiburg, klettert auch einen Platz nach oben mit diesen sensationellen 1-1 und hat jetzt 17 Zähler im Vergleich zu Freiburg mit 16. Also sprich, ja, fast nur die Hälfte der Punkte von Leipzig. Die haben 33, Leverkusen 17. Konstantin, von dir noch was zu dem Spieltag?
Ja, und zwar bin ich aktuell so ein bisschen in der Stimmung, innerlich vor mich hinzuschmunzeln, wenn ich das mal so formulieren möchte. Und soll ich einen ganz kurzen Hintergrund erklären. Normalerweise bin ich das niemand auf die Nase, nur im Moment bewahrheiten sich viele Dinge, die ich vor längerer Zeit vorhergesagt habe, und das ist immer ein, vor die man dann immer kritisiert wird zu dem Zeitpunkt, und wenn sich das im Nachhinein als mehr oder weniger als Fakt herausstellt, dann schmunze ich zumindest immer ein bisschen innerlich. Oder jetzt auch äußerlich mal ganz kurz. Das ist zum einen, dass ich eigentlich schon im Sommer...
Gladbach-Leverkusen tippe ich. Gladbach-Leverkusen-Wolfsburg tippe
ich. Ja, also eins dabei. Also ich will ganz kurz anfangen. Zum einen war ich einer derjenigen, der den Rode-Transfer beim BVB sehr kritisch gesehen hat. Mittlerweile hat sich herausgestellt, warum. Ganz, ganz verrückt. Dann auch die Rückkehr der Dreierkette. Das wurde ja auch immer beschmunzelt, dass das nie passieren wird. Sollte man sich die Bundesliga aktuell mal anschauen. Und zum anderen Borussia Mönchengladbach, beziehungsweise André Schubert. Also ich habe gemerkt, dass gerade die Gladbacher Fanszene ist immer sehr passioniert, und warum auch immer, fühlt sich manchmal etwas attackiert oder etwas brüskiert, wenn man vielleicht nicht unbedingt nur positive Worte für Gladbach findet, was ich nicht verstehen kann. Das gehört einfach ein bisschen dazu, dass man auch mal, dass auch der eigene Verein immer ein bisschen kritisiert wird, wenn es vielleicht nicht so gut läuft. Und also André Schubert wurde ja schon als große Entdeckung gefeiert, beziehungsweise dass die Kritiker widerlegt wurden. Ja, wahrscheinlich dann doch nicht, weil es sich einfach herausstellt, dass Schubert schon sehr limitiert ist in vielen Dingen, die er macht. Und jetzt gerade aktuell stellt sich das schon unter Beweis. Gladbach hat hin und wieder mal einen guten Auftritt gehabt oder einen ganz passablen Auftritt zumindest, wo man gegen Köln phasenweise ganz dominant war. aber dann auch keine Reaktion gefunden hat, wenn der Gegner angepasst hat. Und dann gibt es solche Auftritte wie gegen den BVB. War natürlich insgesamt ein bisschen ein merkwürdiges Spiel, wenn man ganz ehrlich ist, also war das viel zu wenig. Und einfach die Ergebnisse sind bei Gladbach nicht da. Und das sehe ich natürlich schon einerseits vielleicht die Mannschaft an sich natürlich in der Pflicht. Auch der Abgang von Xhaka war nicht unbedingt positiv für die Mannschaft, obwohl ja Xhaka auch sicherlich seine Schwächen hat. Aber andererseits natürlich liegt die Verantwortung auch da ein bisschen beim Trainer, weil er schon noch Spielermaterial zur Verfügung hat, das für mehr reichen muss als Platz, ich guck gerade, 13.
13.
Mit in den letzten 6 Spielen 4 Niederlagen, 2 Unentschieden, zum Beispiel insgesamt 3 Siege, 22 Gegentore. Also es ist einfach viel zu wenig. Und ich meine, der Abstand nach oben, der Abstand zu, sagen wir mal, Köln zum Beispiel, zum Erzrivalen, sind 9 Punkte schon. Und klar kann man das noch aufholen, wenn man jetzt eine Serie starten sollte, vielleicht in der Rückrunde. Aber das ist schon sehr unbefriedigend. Und auch gerade eben die letzten Spiele, man ist ja eben nicht nach oben gekommen, ein bisschen nach oben geklettert, sondern eher nach zurückgefallen. Und wurde dann eben auch von Teams wie Augsburg überholt. Also insgesamt, um jetzt mal ein bisschen wieder ernst zu werden, das ist natürlich, ist es eben wirklich so, dass André Schubert in meinen Augen keine langfristige Setzung sein kann. Andererseits wurde ihm ja ein neuer Vertrag vorgelegt, den er unterzeichnet hat. Also so gesehen, er wird sein Geld weiterhin verdienen. So oder so.
Der Anfang. Und
wenn wir noch was besprechen wollen, dann noch das Spiel Bremen gegen Ingolstadt. Da bei Bremen merkt man nämlich eindeutig die Rückkehr von PK, Pizarro und Kruse. Das Offensivspiel, das du vorne im Offensivspiel schon sehr wichtig ist, weil man einfach Anspielstationen hat, sehr flexible Mittelstürmer, die sich in die Halbräume fallen lassen, die dann Doppelpässe spielen können mit sehr Schnappri, mit Bartels, das gegen Ingolstadt auch sehr effektiv umgesetzt wurde. Also da sieht man eben, wie stark Werder zumindest in der Theorie und auch dann in der Praxis in vielen Spielen wohl von Pizarro und Kruse abhängig ist. Und die Abwesenheit beider war sicherlich auch mit dafür verantwortlich, aber nicht ausschließlich dafür verantwortlich, dass Bremen so durchschnittlich bis ultraschwach in einigen Partien war. Jetzt eben mit einem Unentschieden letzte Woche und Unentschieden gegen Hamburg, genau, in Hamburg. Und dann Sieg jetzt gegen Ingolstadt, hat man natürlich schon 4 wichtige Zähler geholt im Abstiegskampf. Trotzdem ist da noch überhaupt nichts gerettet, oder auch die werden selbst mit Pizarro und Kruse weiterhin Probleme haben, weil im Aufbau immer noch Schwierigkeiten bestehen. Das können wir vielleicht mal in irgendeiner der nächsten Episoden ein bisschen diskutieren, aber Bremen hat schon auch Schwierigkeiten, eben den Ball überhaupt kontrolliert nach vorn zu bringen über Flachpässe, weil Außenverteidiger zu hoch und dann die Innenverteidiger sind abgekoppelt vom Rest der Mannschaft. Lässt sich leicht pressen für Teams wie Ingolstadt. Trotzdem schafft man es eben, wenn man den Ball nach vorn bewegt, dann eben über Pizarro, Kruse, Gnabry und Bartels, über 4 talentierte Offensivkräfte dann zu Chancen zu kommen.
Der Unsung Hero des Spieltags, Christopher.
Du hast ihn ja schon erwähnt, den Freiburger Torhüter Schwolo. Für seine vielen Paraden in den, ich sag mal so grob, die Schlussviertelstunde. Das ist ja lange Zeit so aus, als könnte er sogar noch die 3 Punkte für Freiburg festhalten. Muss dann trotzdem den Gegentreffer hinnehmen, aber nichtsdestotrotz eine relativ überzeugende Leistung.
Ja, wie er den Elfmeter auch raus hat. Ich meine, er war perfekt geschossen, genau ins Kreuzeck. Wie er da hinkommt, keine Ahnung. Ich meine, das ist eine Sprungkraft. Unfassbar, wie er den rausfischt.
Katze Schwolo.
Ganz ehrlich, ich glaube echt, wenn der in die Ecke gegangen wäre bei einem Elfmeter von Chicharito, und hätte dann gemerkt, hoppla, der geht in die Mitte, dann hätte er nochmal umdrehen können und den auch noch irgendwie bekommen. Also fehlt mir jede Erklärung für diesen Elfmeter von Chicharito. Ich nehme übrigens auch einen Freiburger als Unsung Hero, Lukas Kübler, Rechtsverteidiger, erstes Spiel in der Bundesliga, nachdem er im Sommer 2015 gekommen ist, lange verletzt gewesen, 2-mal eine etwas schlimmere Verletzung, ich glaube einmal Patellasehne und dann nochmal Adduktorenverletzung, Leistenverletzung, und hat dem Freiburger Spiel Stabilität verliehen. Konstantin?
Ich nehme Matthias Ostrzelek vom Hamburger SV. Mhm, auf der 6.
Und Torschütze. Ich glaube, zwar sind 50. Bundesliga-Tor oder so. Nee, das erste im irgendwie über 130. Spiel oder so, ja.
Genau, ja. Eher überraschend eigentlich, dass er auf einer zentralen Position ganz gut aussah bei Ostrzelek. Bei ihm hätte man es nicht unbedingt erwarten können, aber war deshalb für mich auch so insgeheim eben einer, der einfach bei dem Spieltag ganz gut aussah.
Eher doch einer, der auf der Außenverteidigerposition eher über sein Tempo kommt, oder? Und Laufstärke doch, eher nicht über spielerische Stärke, oder bin ich da jetzt komplett schief gewickelt?
Deshalb eben auch so ein bisschen der Ansage hier, weil man denken könnte, ich meine, klar, irgendwas wird sich natürlich Gisto dabei gedacht haben. Man hat natürlich das auch sicherlich im Training getestet. Ich weiß aber gar nicht, wie häufig, da müsste ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich wüsste es, wie häufig Ostrzelek schon auf der Sechserposition gespielt hat. Es war nicht das erste Mal, aber es ist trotzdem nicht so häufig. Und dass er dann eine passable Leistung, ein bisschen eine gute Leistung zeigt eigentlich. Das Tor ist natürlich so ein bisschen dann die Kirche obendrauf. Das führt einfach dazu, dass ich ihn nominiere für den Unsung Hero.
Ostrzelek und Sakai, die haben beide schon mal Außenverteidiger gespielt auf den Positionen auf der 6 in dieser Partie. Der Zungenschnalzer des Spieltags, auch bekannt als Moment des Spieltags, Konstantin.
Da nominiere ich die Bundesliga-Freistoßkünstler Suttner und Lewandowski.
Schöne Teile, auf jeden Fall. Und Calhanoglu? Ah, hat keinen. Kein geschossen, ausnahmsweise mal nicht. Christopher, dein Zungenschnalzer?
Ja, ich nehme auch den Freistoß von Lewandowski. Möchte hier noch die Anlauftechnik anmerken. Wenn man die, glaube ich, in der Kreisklasse oder in unteren Ligen zeigen würde, dürfte man am nächsten Spieltag nicht mehr wiederkommen. Aber wenn er natürlich drin ist, ist er drin.
Wenn du natürlich Lewandowski heißt, dann darfst du anlaufen, wie du willst. Auch so wie Sasa. Auch so wie Sasa zum Beispiel. Wenn du willst.
Wenn du willst.
Ja, wenn du Lewandowski bist, darfst du auch in der Kreisklasse weiter mitspielen.
Und dann haben wir noch den Kopfschüttler. Mein Zungenschnalzer, weil wir gerade bei Schwolo waren. Also ich glaube, diese eine Parade, also da wirklich den Spagat macht, das kennt man, also kenne ich von Fußballtorhütern gar nicht. Also auf jeden Fall nicht so extrem. Ich weiß auch gar nicht, ob er so komplett in den Spagat wollte. Hat sich danach auch behandeln lassen. Also das hat definitiv gezogen, auch an den Adduktoren. Also von Eishockey-Torhütern kennt man solche Paraden, aber von Torhütern im Fußball eigentlich weniger. Das war schon sehr schön.
Ich wollte gerade fragen, weil du als Eishockey-Experte, das kennst du ja aus der Sportart dann.
Ja, genau, da ist, glaube ich, Torwart, wenn du keinen Spagat machst dann oder keinen Spagat kannst, dann brauchst du dich gar nicht blicken lassen auf einem höheren Niveau.
Aber die Torhüter sind auch meistens mindestens einen Kopf kleiner als Fußballtorhüter.
Ah, täusch dich nicht. Mittlerweile Eishockey-Torhüter. Es gibt in der NHL, ich will nicht zu weit abschweifen, aber mittlerweile sind die über 1,90 oder sogar 2 Meter. Ben Bishop von den Tampa Bay Lightning über 2 Meter. Hat den Vorteil, wenn er eben runtergeht und unten das Tor zumacht, auch mit den Schultern, wenn es auseinandergeht, also in die sogenannte Butterfly-Position, dass dann oben mit den Schultern noch das Tor abgedeckt ist. Und wenn du als kleiner Tor mit 1,70, 1,75 so runtergehst, dann schlägt dir das Ding über der Schulter dann ein. Insofern ist Größe nicht schlecht, aber du brauchst natürlich zusätzlich noch die Schnelligkeit und die Beweglichkeit. Das ist natürlich schon eine sehr rare Kombination, da hast du recht. Und dann haben wir noch den Kopfschüttler des Wochenendes, des Spieltags, Konstantin.
Ja, da ist mir nichts aufgefallen, was jetzt nicht schon offensichtlich war. Also würde ich eben einfach Werner Schwalbe nehmen, womöglich. Aber wie gesagt, also mir ist ansonsten am Spieltag wenig aufgefallen. Abgesehen vielleicht von Werner Schwalbe, aber das haben wir jetzt auch schon diskutiert. Deshalb komme ich jetzt einfach mit keinem klugen Vorschlag um die Ecke.
Ja, aber wir können ja, wenn wir die noch prämieren, die Schwalbe mit dem Kopfschütter des Spieltags, dann hätten wir ja die Geschichte ja rund gemacht. Christopher, hast du noch eine andere Aktion?
Vielleicht noch den Einbruch von Wolfsburg in den letzten 10 Minuten der gesamten Partie. Einerseits die gelb-rote Karte von Seguin und dann noch der Elfmeter oder das Foul von Caligiuri an Plattenhardt. Das war schon so echt so diese Kategorie kolossaler Zusammenbruch der Defensive und der gesamten Mannschaft. Und das ist aus Sicht von Wolfsburg-Fans dann schon etwas besorgniserregend.
Ich nehme, wie schon angesprochen, auch die erste Halbzeit von Bayer Leverkusen. Also wir haben ja oft darüber gesprochen, dass sie Probleme haben gegen kompakte, tiefstehende Gegner. Und nochmal, Freiburg hat das gut gemacht. Und nochmal, es ist ja auch eine Stärke von Freiburg, da die Räume eng zu machen, ist in den letzten Wochen ein bisschen verloren gegangen. Jetzt haben sie es wieder geschafft. Aber da so wenig nach vorne zu bringen, das ist schon eigentlich fast faszinierend. Das war der Vorcheck mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter @cc_eckner. Danke dir.
Danke euch.
Und mit Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter @ramc. Danke, schönen Flug und auch ein Gruß an Uli und Kalle.
Werde ich ausrichten, danke dir.
Alle Episoden hört ihr auf www.checkpot.fm oder mit eurem Podcatcher, Facebook www.facebook.de/derfortcheck, Twitter @check_pod. Ich bin dort @fetzi6. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rollen.
Fortcheck, der Sportpodcast.